Ja, tatsächlich freuen wir uns sehr, mal wieder in der Schweiz zu sein. In Deutschland tobt der Wahnsinn noch viel ungehemmter als hier. Das ist wirklich fast ein richtiger Entspannungsurlaub, weil die Menschen hier doch insgesamt sehr viel entspannter sind und der Umgang miteinander auch ganz ein anderer ist. Der Deutsche ist leider doch der geborene Untertan, der sich dem Gehorsam verpflichtet fühlt und das nimmt Ausmaße an bei uns, das ist wirklich nicht zu glauben. Insofern genießen wir die Tage in der Schweiz und sind sehr froh, auch heute hier sein zu können. Sie wissen vielleicht, dass mein Mann sowieso schon eine relativ lange Bindung zur Schweiz hat. ...verbracht mit seiner Familie. Ist so eigentlich wiederzuerkennen auch, glaube ich, hat sich kaum verändert. Ich selbst hatte letztes Jahr erst zum ersten Mal das Vergnügen, in der Schweiz zu sein, am Vierwaldstätter See. Und ich kam damals auch mit der großen Hoffnung in die Schweiz. Wir warten im Prinzip auf ein Land, wo die Wende eingeleitet wird, vielleicht bei diesem ganzen Wahnsinn. Und ich hatte ein bisschen gehofft, hier sehen wir die hohle Gasse. Ich hatte gehofft, dass die Gene von dem Wilhelm Tell noch irgendwo hier unter euch sind. Ganz sicher bin ich dann nicht, aber wir haben schon damals, also vor einem Jahr, dann auch feststellen können, dass es einfach unheimlich viele tolle Menschen hier gibt, die auch auf ihre Art sehr viel bewegen und, wie gesagt, ganz anders als in Deutschland, auch über Grenzen hinweg einfach, egal ob von links oder rechts, bei dem gewissen Thema, wo es wichtig ist, kommen die Leute einfach zusammen und das finde ich unheimlich toll hier in der Schweiz. Ich glaube, dass das ganz viel wert ist, dass man, wenn es wirklich eng wird, dass man wirklich an einem Seil zieht gemeinsam. Und das scheint hier wirklich zu funktionieren. Deswegen habe ich nach wie vor noch ein bisschen Hoffnung, dass die Schweiz vielleicht wirklich als Vorbild vorangehen könnte, anstatt alle zwei Wochen hinterherzuziehen, was unser Merkel-Deutschland an Blödsinn veranstaltet. Na gut, kommen wir zum Thema heute. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, über den Fehlalarm. So hieß eigentlich unser erstes Buch noch mit Fragezeichen. Das zweite Buch hatte dann kein Fragezeichen mehr. Ja. Ich werde ein paar Fakten nochmal vorstellen. Ich glaube, dass hier die meisten auch oder fast alle denen die Fakten schon bekannt sind, aber es sind ja schon ein paar Sachen, die man sich einfach nochmal anschauen kann, um sich zu verdeutlichen, was hier eigentlich gerade passiert. Das ist so ein bisschen Frage-Antwort. Gab es eine Laborpandemie? Gab es eine Laborpandemie? Ja, eine Testpandemie ohne Ende, denn wir wissen alle, eine Infektion, das vergessen die Leute auch immer, eine Infektion ist nicht nur der Nachweis von irgendeinem Krankheitserreger, sondern es bedeutet, dass ein Krankheitserreger, ein Mikroorganismus in den Organismus eingedrungen ist, sich angesiedelt hat und sich dort vermehrt hat. Und selbst wenn das passiert, bedeutet das noch lange nicht, dass man auch erkrankt ist. Gerade bei den Coronaviren weiß man schon seit Jahrzehnten, dass immer ein gewisser Anteil an Menschen, die mit sich rumträgt, ohne krank zu werden. Es ist alles gar nichts Neues gewesen. Und natürlich kann weder ein RT-PCR-Test noch ein Schnelltest eine Infektion nachweisen. Auch das ist etwas, was ganz klar auf der Hand liegt und schon lange bekannt war. Zu diesen Schnelltesten sagt so sogar unser Robert-Koch-Institut, dass die in der Zeit, in der die Viren gar nicht da sind, im positiven Fall zu 98% falsch liegen. Und daraufhin werden trotzdem Quarantänemaßnahmen verordnet, die Leute werden eingesperrt, obwohl sie eigentlich gesund sind. Es ist ganz klar, dass egal, ob ein positiver Test von einer RT-PCR kommt oder vom Schnelltest, eben keine Infektion und schon gar keine Erkrankung nachweisen kann. Dann wurde bei uns ja ständig auch gewechselt, bei euch vielleicht auch. Erst hieß es der R-Wert, der ist ganz wichtig und die Anzahl, wie viel sich infizieren. Und immer wurde neu gewechselt, wonach wir uns eigentlich richten sollten. Und am Schluss waren es dann die Inzidenzien. Aber was ist eigentlich eine Inzidenz? Die Inzidenz ist die Häufigkeit von Neuerkrankungen. Aber die meisten Menschen sind ja sowieso nicht krank und wir haben auch keinen Test, um das nachzuweisen. Das heißt, es gibt überhaupt keine Zahlen. Es ist einfach unglaublich, dass bei dieser tatsächlichen Test- und Laborpandemie die Menschen einfach so belogen werden von vorn bis hinten. Wenn man wirklich gucken will, ob es irgendwas gibt, was einer Pandemie näher kommt oder nahe kommt, dann guckt man sich natürlich die Anzahl der Verstorbenen an. Das ist jetzt für Deutschland für die letzten Jahre dargestellt. Wir hatten einen Peak, das ist hier diese gelbe Linie, ich hoffe, es ist einigermaßen erkennbar, von 2018, da hatten wir eine Grippewelle. Und wenn wir hier suchen, wo ist jetzt die Jahrtausend-Pandemie, dann wird es schwierig, nicht wahr? Wir haben zum Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres, einen höheren Peak gehabt, korreliert heißt ja nicht, dass es kausal bedingt ist, aber es korreliert sehr schön auch mit der Zunahme der Impfungen, die wir dann Ende des Jahres hatten. Aber nichts, was einem wirklich Sorgen machen müsste. In der Schweiz ist es ja genauso. Ich habe mir auch die Zahlen angeguckt. Es gibt einige Kantone, da war es ein bisschen höher, hing aber auch mit der Altersentwicklung zusammen. Man muss natürlich auch gucken, wie viele alte Menschen leben dort. Das Durchschnittsalter bei uns in Deutschland ist 82. Das Durchschnittsalter unserer Corona-Toten ist 84. Da lebt man mit Corona länger als ohne, ne? Dann heißt es ja immer, in den Krankenhäusern, aber die Toten, okay, gab es vielleicht keine Übersterblichkeit in Deutschland, aber die Krankenhäuser, die waren doch an der maximalen Belastungsgrenze, weil die ja überfüllt waren. Gab es einen Notstand in den Krankenhäusern? Hier ist die Antwort bei mir, ja. Und zwar 2018 hatten wir einen Notstand in den Krankenhäusern tatsächlich. Hier Totenstau im Krematorium 2018. Das war die Grippe. Grippe sorgt für überfüllte Kliniken, die Leute lagen auf den Fluren. Das kennen wir doch und ihr kennt das auch in der Schweiz. Hier 2015 und 2017 gab es hier eine Grippewelle. Grippeepidemie bringt Westschweizer Spitäler an die Grenzen, auch da waren die Schlagzeilen voll. Natürlich gibt es immer wieder Überlastung von lokalen Krankenhäusern. Aber insgesamt, das sieht das bei uns so aus, wie in dieser Geisterklinik hier. Historisch niedrig war die Bettenauslastung in der Jahrhundertpandemie. Was soll man dazu sagen, nicht wahr? In Berlin wurde für 40 Millionen Euro bei uns eine Extraklinik gebaut, um im Notfall die Covid-Opfer versorgen zu können. Das hat nicht nur die 40 Millionen gekostet, sondern kostet Unterhaltskosten von vielen, vielen Millionen, jetzt seit Monaten. Aber die steht die ganze Zeit natürlich leer, weil der Bedarf gar nicht da ist. Das ist jetzt leider nicht so gut zu erkennen, das ist die Anzahl der Intensivbetten, weil dann kommen immer gern die Argumente, ja, die Krankenhäuser waren vielleicht nicht so voll, aber die Intensivbetten, die waren doch alle überfüllt. Da lagen ja 3 Patienten in einem Bett manchmal. Nee, das haut auch nicht hin. Man könnte hier theoretisch, wenn der Kontrast größer wäre, sehen, dass die Anzahl an belegten Intensivbetten in Deutschland eigentlich immer auf einer Linie war, unabhängig davon, wie viele Menschen offiziell mit Covid-19 gemeldet worden sind. Es gab auch bei uns immer eine Reserve von ca. 10.000 Betten, die ganze Zeit freigehalten war und nie zum Einsatz kam. Was man aber sieht, ist, dass hier ein Knick kommt. Und zwar sind zum einen 5.000 Betten im letzten Jahr abgebaut worden. Es sind knapp 20 Kliniken geschlossen worden in Deutschland. Und das führt unter anderem dazu, dass diese Bettenzahl eingebrochen ist. Aber ein anderer Grund, der war viel wichtiger. Die Kliniken haben dann Geld bekommen, wenn sie maximal ausgelastet waren. Und je weniger Betten sie gemeldet haben nachher irgendwann, desto schneller waren sie ausgelastet. Ja? Also die Politik hat dazu geführt, dass die Kliniken letztendlich betrogen und belogen haben bei diesem Intensivbettengeschehen. Und natürlich wusste das Robert-Koch-Institut und auch unsere Politiker wussten natürlich Bescheid. Es ist in der Schweiz auch nicht anders. Wir waren vor ein, zwei Tagen lag diese furchtbare Zeitung auf dem Tisch in einem Restaurant, Blick heißt die, wo man denkt, die blicken ja wirklich gar nichts. Da stand auch wieder in so einer Alarmbotschaft, die Intensivbetten, oh Gott, die Zahl steigt. Und wenn man sich dann anstaut, gibt es einen ganz, ganz kleinen Anstieg tatsächlich. Witzigerweise sinkt aber gleichzeitig die Anzahl der normalerweise auf den Intensivbetten liegenden, die Herzinfarktpatienten, Schlaganfallpatienten, die gibt es alle nicht mehr. Aber dabei wissen wir natürlich, jeder, der mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt, muss einen Test machen. Der Test, je mehr Geimpfte wir haben, desto mehr Tests werden positiv, das kommen wir gleich noch drauf. Und schwuppdiwupp haben wir 9 Corona-Patienten. Und so kann man natürlich diese Zahlen wunderbar manipulieren und die Leute in der Nase herumführen, die das glauben. Ja, dann heißt es immer so gern, okay, vielleicht war es nicht so schlimm, aber nur, weil wir so tolle Maßnahmen hatten. Die haben uns ja alle gerettet. Fällt einem ja gar nichts mehr dazu ein, was die Leute sich alles so ausdenken, aber bei uns in Deutschland ist eigentlich ganz schön der Vergleich mit Schweden. Die Schweden, ich habe die Kurven hier übereinander gelegt, die Schweden hatten ja so gut wie gar keinen Lockdown, eigentlich, nein, sie hatten keinen Lockdown. Die Restaurants waren die ganze Zeit offen, Massagestudios, alles war auf, Schule war nur teilweise ein bisschen geschlossen. Im Prinzip haben sie ein ganz normales Leben weitergeführt und die Infektionszahlen und die Todeszahlen sind, oh Wunder, nicht explodiert. Sie haben eigentlich, die Schweden haben tatsächlich, wenn man sich das anguckt, was am Ende bei rausgekommen ist, den besten Weg von allen Staaten eigentlich hingelegt. Manche argumentieren dann wieder sofort, ach, die Corona-Toten sind doch viel höher als in Norwegen oder in den Nachbarländern. Aber wenn man tatsächlich sich guckt, wie viel von der Gesamtbevölkerung insgesamt gestorben sind, weil wir wissen ja, dass die meisten, die mit einem positiven Test gestorben sind, auch nicht unbedingt an Corona gestorben sind. Wenn man das vergleicht, dann hat Schweden unglaublich gut abgeschnitten und wirklich fast alles richtig gemacht, bis auf die erste Welle, wo sie wirklich die Altenheime nicht gut geschützt haben. Aber danach haben sie wirklich eigentlich das von allen Staaten am besten gemacht. Man muss auch nicht nur nach Schweden gucken, man kann verschiedene Staaten vergleichen. North Dakota, South Dakota ist ein schöner Vergleich. Aber seit Monaten haben auch Florida und Texas schon längst alles beendet. Gerade Florida ist natürlich ein schönes Beispiel, wo auch der, wo auch wirklich dieser Impfpasszwang quasi verboten ist. Also wirklich auch ein Bundesstaat, der ein bisschen Hoffnung gibt. Und ganz interessant ist, bei uns in Deutschland haben die Medien über Schweden unglaublich hergezogen. Die riskieren so viele Tote dafür, dass sie ihren Kaffee draußen trinken können. Und in Amerika wird tatsächlich auch über Florida unglaublich viel hergezogen. Da werden Berichte veröffentlicht, oh Gott, 4 Lehrer sind gestorben. Und dann wird suggeriert, dass die bösen Schüler schuld sind, weil die Lehrer waren noch nicht geimpft und sie haben sich bei den bösen Schülern angesteckt. Und dann guckt man genauer und da war es eine Zeit, da waren gerade Ferien. Also Schulen alle zu. Also es ist unglaublich, was da immer versucht wird, den Leuten einzureden. Die CDC hat völlig falsche Zahlen für Florida veröffentlicht. Angeblich füllen sich jetzt die Krankenhäuser dort auch. Aber da bin ich mal sehr gespannt, ob das alles Geimpfte oder Nicht-Geimpfte sind. Nichtsdestotrotz gibt es ja schon einige Staaten, die jetzt versuchen, nach einem Ausweg zu suchen. Großbritannien hatte seinen Freedom Day. Schweden ist sowieso die ganze Zeit schon auf dem richtigen Weg. Aber auch die anderen, Dänemark, Norwegen, Finnland, Niederlande, sind im Prinzip alle dabei, diesen Ausweg zu planen, runter von der Pandemie-Autobahn. Leider muss man sagen, dass alle auch im Hinterkopf haben, diesen Impfpass einzuführen, nicht wahr? Da bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht, ob sie damit durchkommen. In Spanien ist es ja ganz interessant, dass diese Verordnung für den Impfpass ja an die einzelnen Kommunen abgegeben wurde und die durchweg eigentlich abgelehnt haben. Also auch das gibt leichten Grund zur Hoffnung. Ja, in Deutschland ganz anders, ich denke in Österreich auch. Und hier muss man mal gucken, wie es hier weitergeht. Der Druck wird einfach immer, immer größer. Die Impfung ist das einzige Heilmittel, die uns retten kann, das uns retten kann. Haben wir eigentlich irgendwann mal über Vorbeugung oder Behandlung diskutiert in den Medien oder in den Diskussionen, in den Schlagzeilen? Also bei uns nicht. Erstaunlich, oder? Das ist schon erstaunlich. Bei uns war relativ klar, wohin die Reise geht. Schon Mitte letzten Jahres hat unser Bundesfinanzministerium sich in das Konjunkturpaket geschrieben unter Punkt 53, die Corona-Pandemie ist dann beendet, wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Das ist schon mal eine Aussage, ne, von einem Bundesfinanzministerium. Zum einen wundert man sich, dass da so viele Gesundheitsexperten sitzen. Vielleicht müssen die mal tauschen mit dem Gesundheitsministerium. Vielleicht klappt das dann besser. Andererseits ist es natürlich, sollte man ja meinen, dass eine Pandemie dann beendet ist, wenn die Viren wieder schwächer geworden sind oder keine Bedeutung mehr erlangen. Aber nein, der Impfstoff war ganz früh sehr hoch im Kurs. Und es wurde von, nicht nur von Bill Gates, sondern auch von Frau Merkel immer wieder verkündet, die Pandemie ist erst besiegt, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind. Ob sie wollen oder nicht. Nicht wahr? Ja, in diese Richtung geht es. Auch das ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut zu sehen. Es ist eine etwas ältere Tabelle, die aber sich im Inhalt nicht viel geändert hat. Wie groß ist die Chance, dass man Covid-19 übersteht, nach Alter hier aufgeordnet und Frauen und Männer eben der verschiedenen Altersgruppen und zwar ohne oder mit Vorerkrankungen Und was wir sehen und auch alle wissen, die Chance, Covid-19 gesund zu überstehen, liegt bei 99%. Was will man mehr von einer Erkältungskrankheit? Also da weiß man wirklich nicht, was man dazu sagen soll. Natürlich gibt es Menschen, bei denen das Risiko, daran zu sterben, größer ist. Aber das wissen viele nicht. Menschen in dem Alter mit hohen Vorerkrankungen sterben durchaus auch mal an einem Schnupfenvirus, an einem Grippevirus, an Rhinoviren, an verschiedensten Viren. Es ist nun mal leider Teil des Lebens, auch wenn jeder Todesfall oft schmerzlich und zu beklagen ist. Aber das wäre ja zumindest die einzige Gruppe, bei der man vielleicht überlegen sollte, ob ein Impfstoff Sinn macht, weil er dann vielleicht noch etwas bewirken kann. Die Gruppe der älteren Menschen über 65 mit Vorerkrankungen, wenn der Impfstoff denn gut geprüft und sicher ist. Wie bei jedem Impfstoff, wir sind ja beide keine grundsätzlichen Impfgegner, muss man natürlich immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen. Und wenn das hier so wäre, dann wäre das der Fall, aber beides ist eben nicht der Fall. Der Impfstoff ist nicht gut geprüft und der Impfstoff ist leider auch nicht sicher, was den Menschen immer nicht erzählt wird. Das, was für mich im Moment gerade das Schlimmste ist, also wenn ein Erwachsener sich informiert hat für seine Gefühle, gut oder nicht gut, dann mag er seine Entscheidung treffen. Was für mich im Moment das Schlimmste ist, dass die wirklich mit Bussen zu unseren Schulen fahren, die Kinder aus dem Unterricht rausholen und die Kinder impfen, ohne dass die Eltern davon etwas wissen, ohne dass die Eltern mitreden können. Und das ist einfach unglaublich. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind an Covid-19 stirbt, ist bei 0,0002%, also quasi null. Es ist null. Wir hatten in Deutschland bis heute 19 Kinder, die mit einem zumindest positiven RT-PCR-Test gestorben sind. Von denen, bei denen ich weiß, dass sie untersucht worden sind, stellte sich immer raus, dass sie schwere Vorerkrankungen hatten. Wenn man das mal vergleicht, wir hatten 2020 auch 49 Kinder, die ertrunken sind. Das ist furchtbar für Eltern, das ist aber leider schicksalhaft, dass Menschen sterben und auch manchmal Kinder sterben. Aber das hier ist kein Grund, ein Kind zu impfen mit einem Impfstoff, der in der Experimentierphase ist. Ich spreche gerade, weil wir jetzt auch ein bisschen politisch aktiv geworden sind, oft die Menschen auch in den Fußgängerzonen an oder auf dem Marktplatz. Und dann erzählen mir manchmal die Eltern, dass sie ihre Kinder impfen lassen wollen. Ich frage, um Gottes Willen, warum denn? Es kann doch nicht an Covid sterben. Und die Erkrankung ist doch bekannt, dass sie ganz milde verläuft bei Kindern. Dann kommt ganz oft im Moment, weil es auch durch die Medien so transportiert wird, das Kind könnte ja Long-Covid kriegen. Tatsächlich gibt es aber auch dazu schon Studien, die zeigen, dass genauso wenig wie ein Kind eigentlich sterben kann an Covid, gibt es praktisch auch kein Long-Covid bei Kindern. Sie überstehen die Erkrankung, ihr Immunsystem ist hinterher gestärkt und es spielt für Kinder einfach überhaupt gar keine Rolle. Aber es ist wirklich schlimm, was die Medien und auch unsere Politiker dafür einen Blödsinn verbreiten und die Eltern glauben es und meinen manchmal oft wirklich, sie tun ihren Kindern was Gutes und informieren sich aber nicht wirklich. Aber das geht oft leider auch nach hinten los, wie wir auch in unserem Bekanntenkreis leider erfahren mussten. Ja, es gibt wirklich gar keinen Grund, Kinder gegen Covid-19 zu impfen. Dieses Thema Long-Covid kommt überhaupt immer wieder auf. Auch Erwachsene könnten ja, wenn auch diese Krankung gut überstehen, ja in ein paar Jahren weiß man gar nicht, ob sie nicht Long-Covid haben. Aber tatsächlich muss man einerseits dazu sagen, dass es sehr viele Virenerkrankungen gibt, nicht nur die Grippe, sondern auch viele andere Viruserkrankungen, bei denen tatsächlich das immer mal wieder vorkommen kann, dass Menschen noch nach einiger Zeit an Müdigkeit, Abgeschlagenheit und verschiedenen Symptomen leiden. Das würde ich bei Covid-19 genauso wenig ausschließen. Aber eine andere Studie sagt hier auch, Long-Covid und Long-Lockdown sind nur schwierig zu unterscheiden. Denn wenn wir uns mal überlegen, was diese Lockdown-Phasen und alles, was dazugehört, auch die Maßnahmen von Masken tragen bis zu Abstand halten, an physischen und psychischen Folgen eigentlich hat, für die Kleinen ganz besonders, die von diesen Masken vergiftet werden mit CO2, aber auch für die Erwachsenen und für die Alten, die bei uns auch furchtbar lange in Isolation sein mussten, dann muss man sich fragen, woher kommen eigentlich die Schäden, die Menschen jetzt heute haben? Und wo soll das noch enden? Und da gucke ich jetzt erstmal nur zu uns. Und wenn ich dran denke, was die Long-Lockdown-Maßnahmen an anderen Plätzen auf der Welt für schlimme Konsequenzen hatten, für Kinderhungersnöte, für Gesundheitsprogramme für Kinder in der dritten Welt, dann mag man den Gedanken gar nicht zu Ende führen. Nochmal zur Impfung, denn tatsächlich geht es ja in diese Richtung, dass noch gelten ja die 3Gs, aus denen wird ja immer mehr das 1G. Was unterscheidet eigentlich die Geimpften von den Ungeimpften? Nun, beide können an Covid-19 erkranken, können Covid verbreiten, auch ein schwerer Verlauf ist möglich, können an Covid sterben. Ja, da ist der einzige Unterschied. Die Ungeimpften können immerhin nicht an der Impfung sterben. Auch da muss man ja immer wieder gegen ankämpfen, gegen das, was durch den Mainstream und die Propaganda verbreitet wird. Am Anfang hieß es, wer geimpft ist, der infiziert sich nicht und kann keine anderen infizieren. Deswegen darf man sie auch bevorteilen. Aber tatsächlich sind die Fakten auf dem Tisch und die Fakten sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wir können nach Island schauen. Island hat sogar den ursprünglichen Rekord Impfmeister Israel überholt. Inzwischen sind 70% komplett durchgeimpft in Island. Und die Zahlen der Infektionen steigen gerade exponentiell. Und wenn man sich anguckt, wer ist denn da infiziert, dann sehen wir, von den Neuinfizierten waren 70% auch durchgeimpft. Ja? Die Mehrheit der Infizierten sind diejenigen, die eigentlich durchgeimpft sind. Das heißt, die Geimpften sind viel öfter positiv als die Ungeimpften. Nicht nur das. Dann sagen ja viele, ja, auch wenn sie das Virus haben, die verbreiten nicht so viel, die husten nicht so viel aus, die Viruslast ist geringer. Nein, stimmt nicht. Die Viruslast von Geimpften ist genauso hoch wie die von Ungeimpften. Die verbreiten die Viren mindestens genauso gut. Und dann kommt immer, ja, okay, aber die Verläufe sind nicht so schwer und deswegen werden die Ungeimpften die Krankenhäuser wieder füllen im Winter, aber nicht die Geimpften. Haut auch nicht hin. Das zeigt ein Blick nach Israel. Wenn wir uns die Hospitalisierung angucken, wie viele Menschen liegen im Krankenhaus, die durchgeimpft sind, dann sind das die Mehrheit, 65%, das ist dieser orange Bereich hier. Ein israelischer Gesundheitsbeamter meinte sogar, dass die schwersten Fälle eben von den Durchgeimpften kommen, die mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Impfungen erhalten haben. Dann gibt es immer noch die Leute, die sagen, ja, Hospitalisierung, Krankenhaus, aber dafür sterben sie ja denn wenigstens nicht. Na gut. Sterben die Geimpften seltener an Covid-19 als Ungeimpfte? Leider muss man auch den Zahn ziehen. Wenn wir nach England gucken, dann sehen wir im aktuellen Situationsbericht vom 6. August, dass die Geimpften mindestens doppelt so viel Geimpfte an Covid-19 sterben als Ungeimpfte. Tendenziell eher sogar sehr viel mehr. Das heißt, wir kommen zurück. Wenn es gleich wäre, wäre es ja noch einigermaßen okay. Aber tatsächlich ist es so, dass alle Daten im Moment darauf hinweisen, dass die Geimpften in allen Dingen schlechter wegkommen. Sie infizieren sich häufiger, sie verbreiten häufiger die Viren, sie landen häufiger im Krankenhaus und sie sterben häufiger an Covid-19. Wie kommt man da zu dem Schluss, dass diese Impfung ein gutes Nutzen-Risiko-Verhältnis haben soll? Ja, und dann kann man noch natürlich sterben an der Impfung. Ja, das mit dem Krankenhaus ist auch eine ganz lustige Geschichte. In Deutschland hatten wir auch gerade einen Artikel wieder in der Zeitung. Die meisten schweren Fälle auf der Intensivstation in Deutschland sind die Ungeimpften. Dann liest man im Artikel weiter. Dann haben sie ein Krankenhaus genommen, das hat 2 Intensivstationen. Auf der einen Intensivstation gab es gar keinen Fall und auf der anderen gab es einen Fall und diese Person war ungeimpft. Und dann war die Schlagzeile, mehr Ungeimpfte liegen auf den Intensivstationen. Na, so funktioniert es halt, nicht wahr? Und die Leute lesen ja nur noch Schlagzeilen heutzutage. Aber wie heißt es so schön, Wissen ist eine Hohlschuld, nicht wahr? Keine Bringschuld. Noch nie in der Geschichte der Menschheit gab es einen Impfstoff mit so vielen Nebenwirkungen und so vielen Todesfällen, die zeitlich assoziiert waren. Man darf ja nicht sagen, sie sind schuld, aber sie sind zeitlich assoziiert. Hier sind die blauen Balken einmal für Covid-19 dargestellt. Im Vergleich zu Polio und TBC ist jetzt leider auch nicht so gut zu erkennen. Die EMA hat meines Wissens nach jetzt rund 1 Million Impfnebenwirkungen registriert, ca. 13.000 Todesfälle. Aber immer wieder lesen wir, auch wenn eine Person eine Stunde nach der Impfung gestorben ist und vorher gesund war, das hat doch nichts mit der Impfung zu tun. Es ist schon erstaunlich, wie diese Mind-Control einfach funktioniert, nicht wahr? Ja, und von dem, was gemeldet wird, davon können wir sicher ausgehen, dass es sicher nur die Spitze vom Eisberg ist. Aus unserem Erfahrungsbereich, und natürlich ist es so, dass bei uns viele Meldungen einlaufen, einfach weil wir auch eine zentrale Anlaufstelle für solche Sachen sind, erfahren wir von Hausärzten, Neurologen, von Augenärzten, dass die fast nicht, es gibt keinen Tag, an dem die nicht irgendeinen Impfschaden haben. Dann schicken sie die Patienten zum Krankenhaus, das Krankenhaus sagt, hat nichts mit der Impfung zu tun, und schicken die Leute wieder nach Hause. Wir haben Fälle, wo die Verwandten unbedingt wollten, dass ihr Angehöriger obduziert wird, weil sie auch sicher waren, dass es mit der Impfung zu tun hat, weil die vielleicht direkt danach gestorben sind. Und dann erleben wir, dass die Staatsanwaltschaften zum Teil direkt aktiv verhindern, dass dann eine Obduktion passiert. Wir wollen bloß nicht wissen, wie viele Menschen wirklich an dieser Impfung sterben. Deswegen müssen wir schon davon ausgehen, dass die Zahlen mindestens 10-mal, vielleicht 100-mal höher sind als das, was uns gemeldet wird. Viele sagen dann auch, ach, ich kenne aber ganz viele, die haben sich impfen lassen und die haben gar nichts gemerkt. Das gibt's auch, klar. Man darf natürlich sich da nicht falschen Vorstellungen hingeben. Diese Impfnebenwirkungen sind von 0 bis 100, ist alles dabei. Es ist wie Lotto spielen oder russisches Roulette, vielleicht besser gesagt. Kopfschmerzen haben die einen oder anderen, manche gar nicht, kann harmlos sein. Aber wenn diese Kopfschmerzen relativ intensiv sind und über Tage bleiben und vielleicht noch mit Unwohlsein, Übelkeit etc. einhergehen, kann das auch dafür Anzeichen sein, dass im Kopf kleine Gefäße verschlossen sind und dass es wirklich eine lebensbedrohliche Situation ist. Das ist vielen auch gar nicht klar. Im Bekanntenkreis haben wir viele Leute, die haben Blutergüsse gehabt und sagen sich, ach, ich habe mich doch gar nicht gestoßen, warum habe ich denn so viele Blutergüsse jetzt irgendwo? Oder was wir oft erleben, sind Ausbrüche von Viren, die in unserem Körper schlummern die ganze Zeit, zum Beispiel bei der Gürtelrose. Die kann ja wieder erweckend werden, erwachen. Auch das haben wir häufig, Gesichtslähmung. Und die Anzahl an Schlaganfällen und Herzinfarkten, die steigt einfach im Moment exponentiell. Das kann man sehen, was bei der WHO auch an Meldungen eingeht, auch gerade bei jungen Leuten. Da möchte man sich gar nicht ausmalen, wie das noch weitergehen soll, wenn sie jetzt anfangen, die Kinder zu impfen. Warum das alles so ist, dazu wird mein Mann nachher gleich ein bisschen mehr erklären noch zu den Hintergründen. Alleine die Tatsache, dass wir, ich glaube, zumindest im Moment 8 rote Handbriefe der verschiedenen Impfstoffhersteller schon haben, in denen die Hersteller selber davor warnen, was ihre Impfung alles tun kann, könnte einem ja zu denken geben, nicht wahr? AstraZeneca warnte schon mindestens davor, dass bis zu 10% der Geimpften mit Autoimmunerkrankungen rechnen müssen. Aber die Leute wollen das wirklich nicht hören. Ja, sterben Geimpfte an der Impfung? Wie gesagt, in Deutschland wird es so gut wie nicht untersucht. Es wird auch ganz interessant, selbst wenn auf der Intensivstation ein 30-jähriger junger Mensch verstirbt, da wird gar nicht bei der Anamnese erhoben, ob der überhaupt geimpft ist. Das wird gar nicht erst festgestellt. Sonst müsste man es ja möglicherweise melden. Hier der Chefpathologe der Uni Heidelberg, Peter Schirmacher, hat einige untersucht, die als Impftodesfälle gemeldet worden sind. Er kam zu dem Ergebnis, dass tatsächlich von denen, die er untersucht hat, 30-40% in der Tat an der Impfung gestorben sind. Und er geht auch davon aus, dass die Dunkelziffer unglaublich hoch sein wird und fordert eben auch, dass mehr Menschen obduziert werden sollten, was aber, wie gesagt, in Deutschland sehr aktiv verhindert wird. Ja, wie kommt das eigentlich zu diesen Impfschäden und wo ist dabei vielleicht noch eine gute Nachricht? An dieser Stelle möchte ich gerne meinen Mann übergeben und ich werde danach noch ein paar weitere Worte sagen, wenn mein Mann mit dem medizinischen Teil nachher zu Ende ist. Ich bedanke mich erst einmal. Danke. Vorwärts, folgen.
Was war das? Habe ich was Falsches gemacht? Ich habe mir überlegt, gerade als ich da saß, wie ich am besten anfange. Wir sind nicht eingeübt, ja, wir haben es nicht geprobt. Das sei die Lunge. Das Virus kommt rein. Dann werden Teile des Virus gemacht. Spike. Das ist der Stachel. Dieser Stachel ist in der Lunge, wenn es eine echte Infektion gibt. Das Immunsystem ist hier. Das Immunsystem antwortet, indem das Immunsystem die Luftwaffe, Entschuldigung, ich bin nicht militant, aber die Armee mobilisiert. Ja. Das sind Antikörper, das sind Lymphozyten, das wissen Sie. Und diese kommen raus und heilen diese Lunge, indem letztendlich, ups, das macht nichts. Sie kommt wieder. Sie kommt wieder. Indem das Ganze zum Verschwinden gebracht wird. Und dann steigen Sie wieder hoch, gehen Sie wieder zur Arbeit, wenn Sie noch Arbeit haben, und die Sache ist erledigt. Bei einer normalen Impfung wird Folgendes gemacht. Die Stachel werden, und werden praktisch ins Immunsystem geworfen. Da. Gerät nur ins Immunsystem. Das Immunsystem denkt, ich muss was tun, tut das auch. Und wenn dann das Virus wirklich in die Lunge kommt, dann ist das Immunsystem bereit, im Vorfeld seine Aufgabe zu erledigen. So, was ist so neu an diesem Virus? Frage. Neu ist, dass wir belogen wurden mit einem Narrativ, dass dieses Virus SARS-CoV-2, auf Englisch SARS-CoV-2, ja, neu ist. Und immer wenn etwas neu ist und eine Erkrankung macht und ein Killer-Virus ist, ja, da wird das Immunsystem nicht genug Zeit haben, alles zu mobilisieren und uns zu retten. Weil, wenn das Immunsystem zum ersten Mal etwas sieht, ein neues Virus, hier, dann braucht das Immunsystem Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, um überhaupt gelernt zu haben, das war eine neue Wortschöpfung, die Dinge zu machen, die sie schützen.
Du hast ein infiziertes Soundsystem.
Was muss ich tun? Meine Küche. Brauchen wir die Notfall, was? Ja, Notfall? Bitte? Kein Notfall. Es gibt eine Therapie, also ist alles analog. So, jetzt sagt Großpharma und Bill Gates hat die Idee gehabt, vor vielen Jahren. Wir müssen einen neuen Weg bestreiten. Wir können, das ist zu teuer, so tote Stachel zu machen und dann fortzuwerfen. Wir wollen ja die ganze Welt impfen. Deswegen wollen wir ein schnelles, billiges, neues System. Und was wäre das? Super neue Technik. Das heißt, wir machen nicht den Stachel oder das Stachelprotein, sondern wir synthetisieren, das heißt, das geht ganz schnell heutzutage, ja, ein synthetisches Gen zu machen, was für dieses Stachel kodiert. Und dieses Gen, das ist der neue Impfstoff. Und so einen Impfstoff hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Medizin. Das ist ein Gen, da spritzt man das rein in den Arm und dann geht das Gen in die Lymphknoten, in die Blutbahn. Übrigens, wenn jemand sagt, was der Bakti sagt, stimmt nicht. lügt der andere, weil es stimmt und es ist belegt. Okay? Ich habe gerade, auch wenn derjenige, der das sagt, ein Professor ist, stimmt es nicht. So, wenn das in der Blutbahn ist, dann geht dieses Gen, das sieht so aus, das ist noch ohne Stachel, und geht überall hin, zum Beispiel in die Wand des Blutgefäßes, in die Zellen, was sind alles Zellen. Und dann fangen diese Zellen an, den Stachel zu machen. Ragt in die Blutbahn rein, wird auch teilweise losgelöst, kommt durchaus in das Immunsystem und dann macht das Immunsystem Antikörper. Stimmt. Das einzige Problem ist, dass diese Virusprodukte, die Stachel, rauskommen und das Gen Stellen erreicht im Körper, die nicht vorgesehen waren. Ich bin Buddhist. Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Aber ich glaube an die Natur und ich glaube an den Sinn der Natur. Und ich glaube, es hat einen Sinn, dass diese Viren in der Lunge gehalten werden. Und es ist tatsächlich so, dass diese Viren nicht streuen im Körper. Es ist nicht wahr, wenn jemand sagt, dass Long-Covid kommt, weil die Viren das Gehirn erreichen und das Herz erreichen, das ist nicht wahr. So. Und jetzt wollen wir uns fragen, muss das sein? Und die wahnsinnig gute Antwort, freudige Antwort, die ich heute übermitteln will, ist, es ist so, dass es überhaupt nicht sein muss und deswegen auch nicht sein darf, diese Impfung. Darf nicht sein. Warum? Diese genbasierten Impfstoffe sind zugelassen worden von der FDA ursprünglich als Notfall zulassen, weil es einen Notfall gab. Die Welt stand vor dem Untergang. Ja. Ich meine, Karina hat gerade erzählt, was für eine Lüge. Aber die Welt hat es geglaubt oder hat es glauben müssen. Es wurde ja wahnsinnig viel Druck und auch Gewalt ausgeübt. Und dann, wenn es einen Notfall gibt, dann kann es eine bedingte Zulassung, Notfallzulassung geben. Das ist das, wo in dem Stadium befinden wir uns jetzt. Das bedeutet, wir sind Teil des denkbaren Experiments der Menschheitsgeschichte. Es wird nie mehr, wie viel? Ich glaube schon 1 Milliarde Menschen sind geimpft. Niemand weiß, ob diese Impfung etwas bringt. Die Pharmaindustrie gibt keine Garantie dafür, denn es ist eine Notfallzulassung, erstens. Zweitens, übernimmt keine Haftung. Ja, also wenn jemand lebenslänglich geschädigt ist, wenn jemand stirbt, es gibt keinen Cent von der Pharmaindustrie. Das haben sie von vornherein gesagt. Wir garantieren für nichts und wir übernehmen auch keine Verantwortung. Das tun auch die Regierungen nicht. Ja, dafür muss man wirklich beweisen, dass ein Zusammenhang besteht und diese Beweis zu erbringen ist nicht möglich, weil niemand sie wirklich untersucht. So, wir sind jetzt, und jetzt wird es richtig wichtig, was ich euch sage. Wir sind in der Endphase der Zulassung, nämlich es ist intendiert, die FDA hat vor, hat auch schon gesagt, dass die formale Zulassung mit aller Macht und Kraft jetzt vorzeitig durchgezogen wird, denn es soll in etwa 2 Wochen passieren. In 2 Wochen. Ja, jetzt wisst ihr, was uns blüht. Was ist dran so schlimm? Es ist so, zurzeit, jetzt, so wie wir hier beieinander sitzen, gibt es eine ganz kurze Liste von Nebenwirkungen, die dann anerkannt werden als Impfschaden. Dazu gehört sogenannte Hirnvenenthrombosen, ja, wenn man stirbt, weil im Gehirn Gerinnsel sich gebildet haben, okay, ja, dann kriegst du mal 100.000 Euro als Familie später. Dazu gehört eben diese merkwürdige DIC, niemand weiß, was das bedeutet, deswegen ist es aufgenommen worden in die Liste, das heißt also, du hast keine Thrombozyten mehr und verblutest, auch 100.000. Aber alles andere, du kriegst eine Lungenembolie, einen Herzinfarkt, ja, du kriegst einen Schlaganfall, ja, du kriegst eine Herzmuskelentzündung, das wird alles nicht anerkannt. Und gekoppelt damit ist die noch schlimmere Tatsache, dass wenn diese Zulassung ausgesprochen wird, und der Plan ist in 14 Tagen, ja, dann wird jede weitere Impfung automatisch zugelassen, ohne weitere Prüfung der Nebenwirkungen. Und die nächste Impfung ist für Oktober angesagt gegen die Mutante. Nur damit ihr wisst, dass das mit einer Geschwindigkeit jetzt geht, die atemberaubend ist und wo der normale Sterbliche überhaupt nicht weiß, was er tun kann. So, es kam eine Frage vorhin an den guten Ernst. Ernst, ich glaube, du bist weg schon. Also, das ist ein toller Vortrag von dem Ernst, wunderbar. Ja, was sollen wir tun? Haltet die Augen und Ohren auf. Es wird jetzt in diesen Tagen, nächste Woche, ein Brief erscheinen. Es wird ein offener Brief an die FDA sein. Die Unterzeichner werde ich jetzt nicht verraten, wer das tut, aber es wird eine Gruppe von Menschen sein, die man nicht einfach wegschieben kann. Sie werden gehört werden müssen. Sie werden sich, ich gehöre nicht zu den Unterzeichnern übrigens, es war nicht meine Idee, ja, damit ihr wisst. Und in diesem Brief wird diese Gruppe von Menschen die FDA auffordern, von einer Zulassung abzusehen, bis sie sich unterhalten haben mit Leuten, die anders denken, ich gehöre dazu, die sie nennen werden, und bevor das stattfindet, darf die Zulassung nicht ausgesprochen werden. Wenn ihr diesen Brief seht und dann unterschreibt, wir unterstützen das und wir verbieten es, dass FDA das zulässt, und das weltweit passiert, dann wird die FDA ein Problem haben und auch die Behörden überhaupt ein Problem haben. Und ich bitte euch, das zu tun. Das kommt, bevor ihr dieses Referendum noch ankreuzen müssen, diese FDA-Brief. Okay, so. Warum darf FDA das überhaupt nicht machen? Es gibt zwei Gründe. Heute, hier und heute ist bekannt, dass die Grundlage für eine Notzulassung nicht existiert. Eine Notzulassung ist nur möglich, wenn es sich um eine gefährliche Krankheit handelt, viel, viel gefährlicher als normal. Und ihr habt schon gehört von Carina, es ist bekannt, dass dieses Virus nicht gefährlicher ist als eine normale Grippe. Für Menschen unter 70 weniger gefährlich. Für Kinder viel, viel weniger gefährlich als die Grippe. Deswegen kann es auch auf dieser Basis gar keine Notzulassung geben. Zweitens, eine Notzulassung darf nicht ausgesprochen werden, wenn es Therapiemöglichkeiten gibt. Und es gibt hervorragende Therapiemöglichkeiten, wie jetzt bekannt ist. Ivermectin gehört dazu, klar, Vitamin C, Vitamin D, Zink und Chloroquin. Und da führt kein Weg dran vorbei. Diese Infektion ist behandelbar, auch bei den Schwererkrankten. Man muss es nur rechtzeitig machen. Letzter Tipp für euch, falls irgendjemand echte Covid-19 oder Covid-19-Mutante bekommen sollte und erkranken sollte, dann nehmt schnell Vitamin C und Vitamin D und Zink und es wird euch schon besser gehen. Und wenn es hart auf hart geht, nehmt Ivermectin, so. Aber nicht impfen, um Gottes Willen. So, jetzt, was habe ich getan? Ah, kann man das sehen? Ich weiß. Ja. Also, das ist unser Immunsystem, das da. Ja. Und unser Immunsystem reagiert auf das Virus oder aber auch auf den Impfstoff, in dem Antikörper gebildet werden. Und Killer-Lymphozyten rausströmen aus dem Kasten, aus dem Immunsystem, ins Blut. Diese Antikörper könnten das Virus binden, die Stachel abbinden, sodass das Virus nicht an die Zelle kommt. Aber Erstes Aber, was die Leute nicht realisieren, ist, dass ihr belogen werdet. Ja, wenn wir ein Blutgefäß sind und wir sind die Antikörper, hier Antikörper, das Virus kommt nicht in diesen Raum, in das Blut. Das Virus kommt da künstlich, da, dieses Haus da, ja, in die Lungenzelle, kommt aus dem Luftraum raus. Und die Antikörper kommen durch die Tür und macht die Türklinke von außen auf. Da sind keine Antikörper. Deswegen können die Antikörper nicht schützen. Und das erklärt natürlich auch, warum jetzt bekannt ist, dass diese Impfung nicht schützt gegen die Infektion. Kann auch gar nicht. Es ist anatomisch nicht möglich. Aber auch wenn es ein bisschen schützen würde, es ist ein Zahlenspiel. Ein Antikörper kann nur einen Stachel binden, nicht mehr. Und wenn man ein paar Antikörper hat, kann man ein paar Stacheln abbinden. Aber wenn es sehr viele Viren gibt, und das gibt's, wenn man angehustet wird oder wenn viele Viren im Rachen sind und dann in die Lunge kommen, dann werden die Zellen, die Lungenzellen tatsächlich infiziert. Das ist so. Deswegen bekommt man ab und zu mal ein bisschen Fieber und es geht einem nicht so gut. Ja, die Kinder laufend übrigens. Ja. Dann aber kommen die Killer-Lymphozyten und bringen diese Zellen um. Und solange die Zelle ist von der Lunge, das ist die Lunge, falls ihr es vergessen habt, ja, ist es okay, weil die Lunge kann sich sehr gut regenerieren. Es ist kein Problem, wenn da ein paar Millionen Zellen sterben, Entschuldigung. Ja, ich bin nicht zynisch, aber das ist der. Übrigens, diese Antikörper werden auch gebildet gegen Bakterien. Die Antikörper können auch an Bakterien binden. Zum Beispiel diese Bakterien, die Hirnhautentzündung machen oder Bakterien, die schwere Lungenentzündung machen, Pneumokokken. Wenn sie im Blut ausströmen, streuen, dann kann man verdammt krank werden. Da kann man die Hirnhautentzündung bekommen und daran sterben. Okay? Deswegen ist es ganz gut, dass wir die Antikörper haben im Blut, um die Bakterien im Blut abzufangen. Wenn sie gebunden haben, dann ist es ein Trigger, ein Schalter, das ist der Schalter, für das Anschalten des zweiten großen Kaskadensystems im Blut. Das erste Kaskadensystem ist das Gerinnungssystem. Wenn da der Schalter angemacht wird, gerinnt das Blut. Wenn das Komplementsystem angeschaltet wird, dann schießt dieses Komplementsystem Zaubergeschosse in die Bakterien hinein. Dort, wo die Antikörper sind, da wird geschossen. Maschinengewehr. Übrigens, dieses hier ist ein leisere, silent death. Ja? Das sieht man nicht, das spürt man nicht. Wenn Komplement schießt, ist es violent death, gewaltsam. Und da kommt es zu richtigen Schäden, die man sehen kann. Okay? Wenn Bakterien tot ist, dann wird es abgeräumt. Nun, ich habe euch erzählt, wenn das Immunsystem zum ersten Mal ein Virus sieht, dann werden erste Antikörper gemacht und das dauert lang. Erste Begegnung, 2 bis 3 Wochen, da kommt ein Antikörper und das nennt sich IgM, weil es besonders groß ist. Automatisch folgt ein, ändert sich diese Zelle und macht IgG, das ist wie erster Gang und zweiter Gang, ja, wenn ein Koch etwas macht. Aber es dauert insgesamt 3 bis 4 Wochen, bis das Ganze los ist. Wenn das Immunsystem das zweite Mal konfrontiert wird mit dem gleichen oder mit einem ähnlichen Virus, dann spuckt das Immunsystem sofort nach 1 bis 2 Wochen IgG raus, also der zweite Antikörper. Das nennt man Gedächtnisantwort. Oder auf Englisch Recall, weil das Immunsystem trainiert ist. Nun ist es so, diese Kriminellen haben euch belogen und gesagt, dass dieses neue Virus so neu ist, dass wir 3 bis 4 Wochen brauchen werden, bis das Immunsystem reagiert. Tot ist man aber schon nach 2 Wochen. Deswegen müsst ihr euch impfen lassen. Richtig? Jetzt ist es so, dass im Juni eine Latte von Arbeiten erschienen sind, 6 an der Zahl, die die beste Nachricht des Jahres uns gebracht haben. Denn wie kann man eigentlich überhaupt prüfen, ob das Virus neu oder alt ist? Eigentlich nicht. Man kann es nur prüfen anhand der Impfung, weil mit der Impfung wird das Gen rein injiziert und das ist quasi das Virus oder das Stachel. Und dann kann man einfach gucken, wann kommen die Antikörper raus. Und das haben mehrere Gruppen in Amerika gemacht und die haben alle die gleiche Antwort bekommen. Die Frage ist also, sie haben geimpft und haben jeden Tag Blut entnommen, um zu sehen, wann kommt was. So, wer glaubt, dass sie IgM und IgG nach 2 bis 4 Wochen gesehen haben? Wer glaubt, dass sie bereits nach 1 bis 2 Wochen bei den meisten Impflingen gesehen haben, dass IgG kam? Wer denkt, dass sie IgM oder IgG gesehen haben nach 3 bis 4 Wochen? Wer denkt das? Wer denkt, dass sie IgG gesehen haben nach 1 bis 2 Wochen? Ah, es denken immer mehr Leute, das ist ja ganz gut. Ja. Ja, das haben sie gefunden. Alle 3 Studien. Es ist also absolut sicher, dass das Virus nicht wirklich neu ist, sondern erkannt wird von dem Immunsystem, diese Stachel, die rauskommt. Warum? Weil ein neuer Virusstachel ist ein Virusstachel, genauso wie ein neugeborenes Kind ein Mensch ist. Und dieser Stachel von, oh, jetzt muss ich, Entschuldigung, ist immer noch ähnlich wie die Stachel von den Coronaviren vom letzten Jahr und vorletztem Jahr. Und das Immunsystem ist nicht so dumm wie die meisten Menschen. Das Immunsystem weiß das. Das ist Natur. Das ist Gedächtnis. Das Immunsystem hat ein Gedächtnis, im Gegensatz zu den meisten Menschen. Das ist unser Problem. Ja. Deswegen gibt es keinen Grund. Und dann gab es eine wunderbare Arbeit aus Dänemark. Und die haben gezeigt, dass wenn dieses Virus SARS-CoV-2 in die Nase kommt oder Rachen, und du wirst überhaupt nicht krank, weil das da oben bleibt, ja. Das bleibt immer so 5 bis 7 bis 10 Tage, vermehrt sich und niemand merkt was, weil man wird nicht krank. Trotzdem wirft das Immunsystem alles raus, Antikörper und Lymphozyten. Hm? Zurück. Oh dear. Naja. Oh, es reagiert nicht mehr. Es reagiert nicht. Hilfe. Was ist? Ja? Oh, oh, es geht nicht. Ah, okay. Nee, geht nicht. Hm. Oh, oh. Ich kann mit diesen Dingen nicht umgehen. Also, wenn Karine nicht da wäre, ihr seht auch meine Dias, das habe ich jetzt einfach gezeichnet. Also, was anderes kann ich. Ah, jetzt geht's. Okay. Es funktioniert. Was die Dänen gezeigt haben, ist ganz wichtig. Wenn das Virus dabei ist, ja, durch die Tür zu kommen, dann hat das Immunsystem einen Sensor und merkt, wie die Katze eine Maus ganz weit weg spürt und dann schmeißt das Immunsystem oder zeigt die Krallen und schmeißt sofort Antikörper raus und die Lymphozyten. Das ist unheimlich toll. Ja. Und deswegen. Und das ist klar geworden seit dieser dänischen Arbeit. So, jetzt werde ich etwas sagen, was Merkel extrem ärgern wird. Ja? Alle Menschen auf der Welt haben diese Hintergrundimmunität, die mobilisierbar ist. Oh, wir sind in der Schweiz, ja, wie Geld auf dem Bankkonto in der Schweiz. Wenn Sie, ihr habt ja alles viel Geld, wenn ihr das Geld braucht, dann könnt ihr hingehen und es rausholen. Aber das Geld, ihr lauft nicht rum, oder? Habt ihr sehr viel Geld in der Tasche, Frankly? Nein, denn da werdet ihr doof. Ja, das ist gefährlich. Und das ist auch nicht nötig. Das Immunsystem, 95% aller Lymphozyten in eurem Körper sind nicht im Blut, die sind in den Lymphknoten, ja? Und schlafen da, bis sie gebraucht werden, dann kommen sie raus. Und deswegen ist es überhaupt nicht möglich und nicht nötig, Blut zu entnehmen. So, habe ich Antikörper, habe ich Lymphozyten? Die Antwort ist, einige werden es haben, weil sie gerade eine Erkältung gehabt haben, aber die meisten werden es nicht haben und es macht nichts, weil sie sind in der Schatztruhe des Immunsystems. Und die werden sie nie bestimmen können. Ja. Deswegen, naja, gut. So, jetzt komme ich zum Schluss. Da wir nun die Impfung nicht brauchen, weil wir alle schon immun sind, oh, was habe ich jetzt gesagt? Immun heißt übrigens nicht, dass man sich nicht infizieren kann. Immun heißt, wir werden nicht dran sterben, weil das Immunsystem rechtzeitig alles löscht. Und man kann auch schwer krank werden, warum nicht? Ich meine, wenn, das hat Karina auch gesagt, wenn Menschen hier, nee, in der Schweiz nicht, aber in Deutschland, ja, diese übergewichtigen Deutschen, die überall rumlaufen, echt wahr, ja, es ist erschreckend, auch die Kinder, ja, das ist der erste und wichtigste Gefährdungsfaktor. Gefährdet ist man nicht, wenn man also sich mit einem Kind unterhältst, was nicht geimpft ist. Gefährdet ist, wenn man selbst zu viel isst, dann ist man gefährdet. So. War ich deutlich genug. Oder wenn man raucht wie ein Schlot. Rauchen, rauchen, rauchen. Zweite ganz wichtige Gefährdungsfaktor. Das sollte man lassen. Wenig essen, wenig rauchen. Ich werde nicht sagen wenig trinken, weil regelmäßig ist okay. So, jetzt komme ich, wenn die Impfung schon mal nicht nutzt, kann dieses Frevel, ja, dass man ein Gen von einem Virus injiziert in den Körper, sodass das Genprodukt plötzlich erscheint an verbotener Stelle, kann das eigentlich schädlich sein? Und die Antwort ist, aus Sicht eines Immunologen, ich bin auch Immunologe, kann es nicht anders sein. Es muss schädlich sein. Ja. Stell mal vor, hier ist die Gefäßwand. Ich habe gesagt, hier, das ist die Gefäßwand jetzt. Und ich habe gesagt, die Gefäßwand fängt an, dieses Virusprodukt zu produzieren, ragt in die Blutbahn hinein. Das kann im Herzen sein, das kann in der Lunge sein, das kann in der Leber sein, das kann im Gehirn sein. Ja. So, jetzt lauter Stacheln, unangenehme Gedanke, unangenehm, nicht wahr? Das sollen die Leute, die sich impfen lassen, sich gut überlegen, ob sie das wollen. Wir wissen, dass wir Killer-Lymphozyten haben. Wir wissen das jetzt. Wir haben es postuliert in unserem Buch, aber die Dänen haben gezeigt, dass es dem ist so. Diese Killer-Lymphozyten, die sind jederzeit mobilisierbar. Und die kommen dann aus den Lymphknoten raus, sind in der Blutbahn. Und wenn sie das sehen, dann denken sie, oh, das Virus. Was tun sie? Sie versuchen, diese Zellen umzubringen. Aber das sind unsere Gefäßwandzellen. Das ist ein sehr unangenehmer Gedanke. Sehr unangenehm. Denn wenn das passiert, was glaubt ihr, wenn man hingeht und an der Wand, Gefäßwand kratzt? Es entstehen Gerinnsel. Denn das erste Kaskadensystem des Blutes ist dafür da, dass wenn ein Blutgefäß beschädigt wird, ein Gerinnsel sich bildet, damit das Blut nicht rausfließt. Kennen wir doch, oder? Jetzt kommt etwas noch viel Schlimmeres, wenn es überhaupt schlimmer sein kann. Wenn man sich das zweite Mal impfen lässt, dann werden die Stacheln wieder gebildet, zum zweiten Mal nach 2, 3 Wochen oder 4 Wochen. Und jetzt treffen sie nicht nur auf die Lymphozyten, sondern auf was? auf die Antikörper, die gebildet worden sind nach der Erstimpfung. Okay? Die sind da und sie binden und sind Schalter für was? Für das Komplementsystem. Und was macht das Komplementsystem? Die schießt mit echten Geschossen die ganze Wand ab. Und deswegen, Karina hat ein Bild euch gezeigt. Es gibt Leute, die haben Massenblutung in die Haut. Es gibt Leute, die kleine Blutung in die Haut. Ob sie klein oder groß sind, hängt davon ab, was für ein Gefäß getroffen ist. Es gibt Leute, die verbluten innerlich. Davon redet niemand, weil es nicht mit der Impfung zusammenhängt. Ja, es ist unfassbar. Unfassbar. Und ich sage noch eins. Bei der zweiten Impfung, ich will euch wirklich vor Augen führen, dass das, was jetzt passiert, hier und heute, in dieser Minute, jetzt mit unseren Kindern, das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit ist. Das größte Verbrechen. Was ist noch hier in dieser Blutbahn nach Tag 2, 3, 4, 5, 6, nach der Zweitimpfung? Der Impfstoff selbst, das Gen, das bleibt mindestens eine Woche in der Blutbahn, das muss man realisieren, ja. Das suppt raus. Und wenn hier die Leber ist zum Beispiel, wird die Leberzelle das aufnehmen, die Stachel machen. Wo sind die Lymphozyten? Die kommen aus der Wand, denn von allen Zellen eures Blutes haben die Lymphozyten ein Tor und die gehen dauernd raus ins Gewebe und überwachen das Gewebe. Ja, und wenn da ein Virusstachel gebildet wird, wird diese Zelle umgebracht. Das ist die Essenz von Autoimmunkrankheit. Versteht ihr das? Das Immunsystem wird in diesem Szenario so unglaublich aktiviert wie in bei keinem anderen Situation der Welt. Oh, was ist denn hier los? Letztes, damit das ganze Szenario hier auf diesem Webmeeting wirklich vollkommen klar wird. Hier ist ein Lymphknoten. Ja? Sticht man hier rein, dann kommt der Impfstoff immer in die Axillarlymphknoten. Immer. Deswegen schwellen sie immer an. Ja? Meistens tun sie auch weh. Warum? Jetzt. In den Lymphknoten gibt es Zellen, Lymphozyten, und diese Lymphozyten, die in den Lymphknoten ruhen, sie überwachen alles. Sie überwachen und verhindern und werden wach, wenn ein fremdes Virus reinkommt oder von draußen reinkommt. Aber, und das ist das, was die meisten Leute nicht wissen, sie überwachen auch Viren und Krebszellen, die in eurem Körper ruhen. Fast alle Menschen, die hier sitzen, haben irgendein Virus, was schläft. An verschiedenen Stellen. Herpesvirus. Schon mal was von Gürtelrose gehört? Schon mal gehört, dass viele nach Impfung Gürtelrose bekommen? Wisst ihr, was das bedeutet? Es schreit uns, die Lymphozyten, die normalerweise da sind, um diese Gürtelrose in Zaum zu halten, falls das Virus rauskommen will, sind weg. Es fehlt die Überwachung. Und dann kommen sie raus. Gürtelrose ist unangenehm, aber ich sage euch, es gibt andere Viren, die viel unangenehmer sein können. Eine ist Epstein-Barr-Virus, EBV übrigens. Ja. EBV, das ist das, was man kriegt dann dicke Mandeln und dann ist man wochenlang oder monatelang krank. Sowas wie Long-Covid, aber Long-EBV. Und das ist eigentlich die Regel. Ja? Lymphknotenschwellung überall. Wenn diese Viren aber ausbrechen und wenn EBV einmal in einem Menschen ist, ist es lebenslänglich da. Lebenslänglich. Kann jederzeit erwachen. Wenn EBV erwacht, was kann passieren? Es gibt nichts, was EBV nicht machen kann. Angefangen von Lungenentzündung, das sieht so genauso aus wie Covid-19. Herzmuskelentzündung sieht so aus wie das, was man jetzt feststellt. Ja. Und so weiter und so fort, bis hin zu Lähmungen. Ja. Transverse Myelitis, alles das ist möglich. Deswegen will ich jetzt enden. eine Frau wusste, jetzt muss sie aufhören. Ich habe zu lange gesprochen.
Habe ich Ton schon? Ja, danke. Ja, manchmal brauchen Männer ein klares Zeichen, was, wann was zu tun ist. wir wollen ja auch die Aufmerksamkeit der Zuhörer nicht zu lange strapazieren. Es soll noch Musik geben nachher, Darling. Deswegen mache ich schnell mal weiter. Ja, trotz all dem, was wir wissen, kann man nicht glauben, in welche Richtung sich die Politik weiter bewegt und mit welchen Druckmitteln sie auch weiter arbeitet, um uns quasi zu zwingen, dass es nicht mehr nur noch diese 3Gs gibt, sondern nur noch hin zu 1G. Es wird immer mehr diskutiert, ganz offen, Events, Teilnahme nur noch für Geimpfte. Demonstrationen in Berlin nur noch erlaubt für mindestens Getestete. Und die Tests werden bei uns jetzt ja in Zukunft selber bezahlt werden müssen. Die Sonnenblume? Ja?
Danke.
Okay. Ja, das, was so erstaunlich ist, dass es das wichtigste G eigentlich gar nicht mehr gibt, nicht wahr? Es gibt keine gesunden Menschen mehr. Wir sind alle asymptomatisch Erkrankte, es sei denn, wir beweisen das Gegenteil. Das ist doch unfassbar eigentlich. Ja, aber trotzdem werden unglaublich viele Lügen in der Politik und auch in den Medien verbreitet. Wir haben ja unsere speziellen Schreihälse in Deutschland. Hier in der Schweiz gibt es, glaube ich, auch einige, unter anderem Michael Lauterbach. Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist. Es ist erstaunlich, nicht wahr, dass der solche Sachen in sozialen Medien verbreiten kann. Aber auch hier... Jetzt müssen die Gegner endlich zur Impfung gezwungen werden bei euch in der Schweiz. Das Problem ist, dass hier insgesamt ein Krieg geführt wird gegen die Bevölkerung und vor allem auch gegen die Menschlichkeit. Denn was hier gemacht wird, ist eine Polarisierung in die Gesellschaft zu bringen und eine Spaltung, die wir seit so stark eigentlich noch seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gehabt haben. Das hat alles mit Covid-19 nichts zu tun, das hat alles mit unserer Gesundheit nichts zu tun, das hat mit unseren faktenresistenten und vom Gier-Syndrom befallenen Politikern zu tun. Gier ist hier dabei eine Abkürzung für Gier selbst, Ignoranz, Eitelkeit und Rücksichtslosigkeit. Denn das ist das, was wir häufig erleben. Die Grundrechte sind ausgehebelt, Freiheit, Gleichheit, Recht auf körperliche Unversehrtheit gibt's alles nicht mehr und die Gesellschaft ist gespalten wie noch nie zuvor. Was man auch insbesondere in den sozialen Medien immer wieder sieht. Dieses Spreezug Ungeimpfte ins Gas ist wahrscheinlich ein Fake, aber spielt gar keine Rolle, weil die genau solche Meldungen durch die sozialen Medien gehen hier auf Twitter. Stimmt, ich hätte jeden Impfverweigerer ins Gas geschickt oder eine Knickschussanlage gesteckt oder ins KZ. Nur ein toter Querdenker ist ein guter Querdenker. Solche Sachen gehen halt durchs Netz und die Menschen sind so voller Hass und aggressiv gegeneinander, dass es wirklich furchtbar geworden ist, finde ich. Was mich dazu bringt, dass wir dem Ganzen etwas entgegenhalten müssen. Eine Alternative, ein anderes Konzept. Und dass wir aufpassen müssen, dass wir diese Spaltung nicht weiter vorantreiben, sondern versuchen, den Leuten auch die Hand zu reichen und sagen, lasst doch jeden selber entscheiden, lasst uns zurückkehren zur Vernunft. Und wir möchten ein Reset nicht im Sinne von natürlich Herrn Schwab, sondern ein Reset, der eben genau das Gegenteil bewirkt. Ein gesamtgesellschaftlichen Reset, der wieder dazu hinführt, dass wir das nutzen. Denn die Corona-Krise hat natürlich das, was ja nicht erst seit anderthalb Jahren schiefläuft, sondern was seit vielen, vielen Jahren bis Jahrzehnten schiefläuft, eigentlich ans Tageslicht gebracht. Für auch viele, für die es bisher noch okay war. Aber wer jetzt noch weggucken kann, dem kann vielleicht nicht mehr geholfen werden. Ich weiß es nicht. Aber diese Zeit, in der man erwacht, ist ja auch eine Zeit, in der man sich weiterentwickeln kann, Wachstum reifen kann. Und wir haben jetzt auch die Chance, wirklich wieder zu einer Vernunft zurückzukehren, die auf wichtigen Eigenschaften der Menschlichkeit beruht. Nicht nur auf dem Menschenverstand, vielleicht auch Naturverstand, würden einige sagen, sondern wieder zurück zu den Dingen, die im Leben wirklich wichtig sind. die Achtsamkeit, die Toleranz, die Güte, die Hilfsbereitschaft und das Mitgefühl untereinander. All das, was unsere Politiker nicht mehr leben und was wir aber als Gegenmodell leben können und leben sollten, um dem Ganzen einen Gegenpol entgegenstellen zu können. Und da bin ich eigentlich bei dem Motto, was ich so schön finde hier, wer die Natur verlässt, verlässt sich selbst. Aber wenn wir die Natur nicht verlassen, dann haben wir eine gute Chance, auch durch diese Krise positiv zu kommen. Und wer weiß, wofür diese Krise am Ende gut ist und ob sie nicht vielleicht doch irgendwas bewirkt, was die Menschheit noch am Ende voranbringt. Deswegen möchte ich an dieser Stelle schließen und ich möchte Ihnen allen auch nochmal meinen Dank aussprechen. Denn für uns ist es schon so, dass es manchmal so Tage gibt und Zeiten gibt, wo man fast verzweifeln könnte an den Menschen, die um uns rum sind auch. Wenn ich die Menschen anspreche in der Fußgängerzone und sage, meinen Sie nicht, dass jeder selber entscheiden sollte, ob man sich impfen lassen möchte oder nicht, dann wird man fast gesteinigt. Die Leute, die ihre Kinder impfen und nicht sich mit Fakten beschäftigen, das bringt dann manchmal zur Verzweiflung. Aber dann ist es wieder so schön, wenn man Menschen trifft, die sagen, oh, mein Vater hat euren Vortrag gesehen und er lässt sich jetzt nicht impfen. Und diese positiven Rückmeldungen, dass es nicht umsonst ist, was wir tun. Und der Zusammenhalt, der uns entgegenkommt und der uns auch bestärkt, dass es richtig ist, was wir tun, der lässt uns, gibt uns auch ein bisschen die Kraft zum Weitermachen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch allen hier Danke sagen für eure Unterstützung. Dankeschön.
Lieber Sucharit, liebe Carina, es gibt sicher Fragen. Ich möchte mit einer schon mal loslegen. Die Gesundheitsbehörden sind da die Herren der Daten. Sie sammeln sie, sie selektionieren sie, sie werten sie aus, sie schließen dann die Schlüsse daraus, die sie gerne hätten. Das haben wir ja bis jetzt gesehen. Nach eurem Vortrag muss man sagen, es wird eine Welle von neuen Krankheiten über uns hineinbrechen und auch von Todesfällen. Und meine Befürchtung ist, dass man da natürlich nicht zu den Ursachen stehen wird, sondern dass man da betrügen wird. Und ich wäre froh, wenn ich schon wüsste, wie dieser Betrug in etwa aussehen könnte. Wie werden es die Gesundheitsbehörden schaffen, zu zeigen, dass es ein neues Virus ist, das uns krank macht, dass es vielleicht die Ungeimpften sind, die dieses Unheil verbreiten und damit sie ihre Geschichte weiterführen können. Das ist mein dringender Verdacht und wenn ich da schon ein bisschen Aufklärung bekomme, wäre ich sehr glücklich.
Ich fange vielleicht an. Toll, ja.
Dann gibt es weitere Fragen. Man kann sich melden bei
Tatsächlich ist es unsere ganz große Sorge, dass wir wirklich jetzt mal im Herbst eine echte Auslastung unserer Krankenhäuser erleben werden. Vor allem auch deshalb, weil das gesamte Gesundheitspersonal durchgeimpft ist. Und wenn die ganzen Pflegekräfte und Intensivkräfte auch wegfallen, weil sie auch krank werden, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir im Herbst wirklich vor einer echten Problemsituation stehen würden. Und meine Befürchtung ist genauso, dass dann das Ganze irgendeiner Virusmutante zum Beispiel in die Schuhe geschoben wird. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Die Delta-Mutante, von der jetzt ganz oft die Rede ist, suggeriert ja so ein bisschen, es gibt vielleicht nur 4, aber es gibt ja tausende Mutanten. Jeden Tag entstehen neue. Das wäre ein leichtes, sowas zu machen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass vielleicht die Grippe mal wieder zurückkehrt. Das ist etwas, was in Afrika schon auch beobachtet wird, dass es dieses nächste Grippejahr bevorstehen könnte. Und da kann man sich sehr viele Ausreden ausdenken und die werden kommen, denn es wird sicherlich nicht in Zusammenhang mit der Impfung gebracht werden. Die werden alles tun, um das zu verhindern. Davon gehe ich auch aus. Würdest du es ergänzen wollen?
Dann? Nee, das ist genau richtig. Es wird was kommen und deswegen muss man weiter impfen. Und da es keine Impfnebenwirkungen gibt, wie Lauterbach sagt, alles ist fast unentrinnbar. Es ist extrem schwer.
Das, was wirklich schwierig ist, ist, wir sehen ja schon, welche Wirkung die Impfungen haben, nämlich genau die gegenteiligen. Und jetzt wird ja gerade die Booster-Impfung empfohlen, zunächst noch für die Risikogruppen, aber Herr Spahn sagt ja schon, dass alle sollen sich boostern lassen vor dem Herbst. Und das könnte natürlich tatsächlich zu einer Katastrophe führen.
Ja, es kann eine Impfkatastrophe sein, aber die Impfkatastrophe wird benutzt, um die Impfung weiterzuführen. Das ist unglaublich und wir haben eigentlich keine Lösung. Unsere Hoffnung ruht in der Schweiz. Die Schweizer sind, hier ist das Land, 40% haben schon im ersten Referendum dagegen gestimmt. Wenn im November ihr noch 20% dazu bekommt, sodass ihr, dann könnten die 51% nach Manipulation erreicht sein.
Ja. Mein Name ist Thomas Becherer. Vielen Dank euch beide für den Vortrag. Es geht mir wirklich ans Herz. Ich wollte fragen, man hört ja sehr viel über das Thema Shedding, also dass sich die Spike-Proteine von den Geimpften vielleicht auf die Ungeimpften übertragen oder auch Nanopartikel aus der Impfung. Welche Erfahrungen habt ihr dort oder gibt es Studien, die das belegen oder widerlegen? Welche Antwort drum?
Also es gibt zwei Themen, die wir nicht angehen. Erstens Shedding, weil wir keine Daten haben, glaubwürdige Daten, denen wir vertrauen können. Wir wissen es nicht. Es ist schwer vorstellbar, aber unmöglich ist nichts auf der Welt. Zweitens Graphenoxid. Kennen wir keine Daten, können wir uns nicht dazu äußern.
Wenn man es von der Theorie her überlegt, müsste es möglich sein, dass Spike-Proteine weitergegeben werden. Es gibt ja Berichte, dass Säuglinge, die mit der Muttermilch von geimpften Frauen versorgt worden sind, dass die zum Teil auch verstorben sind. Und von der Theorie her würde ich das tatsächlich für sehr gefährlich halten und das für möglich halten, dass es wirklich so ist. Wie gesagt, bewiesen ist es nicht, aber ich würde es absolut für möglich halten. Ich halte es aber für gefährlich zu sagen, du bist jetzt geimpft, jetzt hältst du Abstand von mir. Weil es geht ja, man darf immer nicht vergessen, dass es ja auch um Mengenverhältnisse geht. Ne? Die Dosis macht das Gift. Und selbst wenn jemand über Schweiß oder Körperflüssigkeiten etwas abgibt, muss ja auch die Menge noch so groß sein, dass es mich gefährden würde. Wie gesagt, das Einzige, was mir wirklich ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist Säugling, Mutter, ja. Milch.
Auch.
Da würde ich mir wünschen, dass es Aufklärung gibt. Ansonsten hätte ich jetzt keine Probleme, einen Geimpften zu umarmen. Oder da ging viel durch die sozialen Medien auch, was die Spaltung noch mehr vorangetrieben hat. Das fand ich auch nicht schön. Denn wir wollen ja die Spaltung schließen und wir wollen ja wieder gemeinsam was schaffen im Leben. Also insofern.
Mein Name ist Ursula und ich bedanke mich auch recht herzlich für einen wichtigen Vortrag, für diese Informationen. Ich habe eine Frage oder eigentlich eine Doppelfrage auch zu den mRNA-Impfungen. Man hat ja auch eine gewisse Erfahrung damit, man probt schon ein paar Jahre damit herum und ich habe mir sagen lassen, dass nicht vieles gut hinbekommen wurde. Viele Tiere sind gestorben oder Tierversuche einfach nicht erfolgreich abgeschlossen. Hat man da Erfahrungen, woran die gestorben sind? Ist das auch wirklich so? Und kann man sagen, was bei den Menschen jetzt passiert, das deckt sich mit dem, was man bei den Tierversuchen auch schon erfahren hat?
Ja, das sind quasi zwei Fragen, mindestens in einer. Zum einen muss man natürlich sagen, da musst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber der Sahin, der diesen BioNTech-Impfstoff entwickelt hat, hat ja jahrzehntelang erfolglos daran gearbeitet, diesen mRNA-Zugang für Krebs als Heilungsmittel zu entwickeln. DNA-Impfstoff, okay, DNA-Impfstoff. Und ist komplett gescheitert eigentlich die ganze Zeit. Dass er jetzt über Nacht einen angeblich erfolgreichen mRNA-Impfstoff für eine neue Erkrankung erfunden hat, ist natürlich auch sensationell, muss man ja sagen. Na gut, aber tatsächlich sind diese mRNA-Impfstoffe alle so gewesen, dass man selber dachte, wir selbst dachten auch, das können sie nicht machen. die sind so unerprobt, die müssten jahrzehntelang erstmal getestet werden, bevor die wirklich Menschen in dem Maße verabreicht werden können. Das können die einfach nicht machen, aber sie haben es tatsächlich doch getan. Dann zu den Daten aus den Tierversuchen. Da gibt es wenig Daten.
Keine verlässlichen zu SARS-CoV-2. Es gibt verlässliche Daten zu SARS-CoV-1. Das ist das originale SARS-Virus, wo man gesehen hat, dass die geimpften Tiere starben, wenn sie infiziert wurden. Und das schürte eigentlich die große Angst, dass es selber bei SARS-CoV-2 passieren würde. Dazu gab es aber nie richtige Untersuchungen. Wurde auch nie was veröffentlicht. Das hätte man natürlich auch durchführen müssen. Und das hätte normalerweise verlangt werden müssen, wurde aber nicht verlangt, weil es eine Notzulassung war. Alles übersprungen. Unfassbar.
Ich bin der Arun und meine Frage ist, man hat ja Sachen gesehen, dass diese Impfung scheinbar magnetisch sein sollte und hat das was auf sich? Meine zweite Frage ist ganz kurz. Mein Gefühl ist, man kann diese erste und zweite Impfung auch ausleiten mit vielen antitoxischen Sachen und dass auch deshalb eine dritte und vierte machen wollen, weil dieses Dreckzeug nicht so lange im Körper hält. Wie ist das?
Das magnetische, die Idee, dass es magnetisch sein könnte, kam ja von dieser Idee, dass Graphenoxid vielleicht drin sein könnte in den Impfstoffen. Die Impfstoffe, die ich selbst im Labor angesehen habe, konnte ich so nicht bestätigen, dass es da drin ist, aber ich habe auch keine Detailanalyse durchgeführt. Und das ist ein Thema, bei dem wir keine Daten haben. Dann müsste man wirklich an ein Labor mal schicken und gucken, was wirklich noch alles drin ist. Aber die Daten liegen uns nicht vor. Ich halte es für ein bisschen schwierig. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn diese Impfstoffe einen sowieso schon umbringen können, ist mir eigentlich egal, ob die noch magnetisch werden, die Leute.
Ah ja, das Ausleiten, da würde ich sagen, aus Sicht der Schulmedizin, wir sind Vertreter der Schulmedizin, sehen wir keine Möglichkeit, etwas auszuleiten. Ja, das mag sein, aber wir hätten keine Vorschläge.
Wir kriegen solche Fragen häufig und manche Leute schlagen dann Blutwäsche vor oder irgendwas. Es wäre ja schön, wenn es was geben würde, aber uns...
Man muss realisieren, dass dieses Gen natürlich nicht ewig aktiv ist. Erstens zirkuliert das Gen eine begrenzte Anzahl von Tagen, nicht bekannt, weil die Industrie das nicht untersucht hat bis jetzt. Ja. Zweitens, wenn die Zelle anfängt, sich Stachel zu machen, dann dauert das auch einige Tage und irgendwann mal ist es zu Ende. Wie lange das geht, ist auch nicht bekannt, weil die Untersuchungen nie durchgeführt wurden, weil es ja Notzulassung ist, oder? Ja. Okay, gut.
Gut, dann haben wir hier eine Adresse, an die Leute sich wenden können. Danke.
Mein Name ist Paul Siegwart. Ich bedanke mich herzlich für die spannenden Vorträge. Und ich möchte noch beifügen, ich bewundere Ihren ungeheuren Mut in diesen schwierigen Zeiten. Und ich hätte die Frage, könnten Sie noch mal langsam schildern die Medikamente, die man nehmen soll, wenn man Störungen hat oder wenn man Befunde hat.
Ja, es ist ganz... Erstens, bevor man etwas tut, muss man eine Diagnose haben, die gesichert ist. Das ist das Erste. Schauen Sie mal, ob die Diagnose überhaupt stimmt. Worauf? Die Diagnose muss beruhen auf ein Klinik, die Symptome müssen passen. Zweitens, ein Test, zum Beispiel dieser PCR-Test, dieser unsägliche, muss auch richtig durchgeführt sein und das Ergebnis muss klar sein. Das heißt, es gibt den sogenannten CT-Wert, darauf sind wir nicht eingegangen. Ja? CT-Wert bedeutet, ab einem CT-Wert von eigentlich etwa 28 nach oben ist der Test negativ. Nur wenn der Test unter 28 ist, ist der Test ernst zu nehmen, CT-Wert.
Ich glaube, grundsätzlich herrscht weit verbreitet Vitamin C und Vitamin D-Mangel. Und Vitamin D-Mangel ist eine ganz
und es ist auch ein Therapeutikum.
Schlechte Voraussetzung, wenn man Covid-19 bekommt. Und es kann als Therapeutikum eingesetzt werden, hochdosiert. Also das ist sicherlich ganz wichtig. Und vielleicht kannst du zu Ivermectin noch mal was sagen.
Ja, es gibt Vitamin C, Vitamin D, Zink. Dann gibt es Ivermectin. Ja, da kann man überall... Ivermectin. Ivermectin. Sie brauchen nur reinzugehen in Covid-19 und dann Therapie. Und dann springt es Ihnen entgegen. Ja? Das ist, und dann gibt es Chloroquin, das ist das Malariamittel. Hydroxychloroquin, was gut wirkt. Und mit diesen fünf Dingen... Also einer der führenden Ärzte Amerikas, Peter McCullough, hat vor Monaten schon publiziert, dass damit senkt er die Sterblichkeit bei den Schwererkrankten mit Vorerkrankungen, also bei den über 80-Jährigen mit Vorerkrankungen, um 75%. Das heißt, er rettet 3 von 4. Und damit ist die Sterblichkeit an Covid-19 weit geringer als an der Grippe, auch in dieser Altersgruppe. Damit entfällt jegliche Rechtfertigung für eine Notzulassung.
Ja, hallo, mein Name ist Niasi. Ich habe eine Frage, wir haben über die mRNA-Impfstoffe gesprochen, jetzt vorwiegend. Wenn ich die Wahl hätte, einen konventionellen oder einen mRNA, können Sie dazu was sagen? Also beispielsweise Sputnik, ist das weniger gefährlich oder Johnson & Johnson hat einen...
Ja, die sind ja auch DNA-basiert, Sputnik und ist Astra. Und im Prinzip sind die gleichen Gefahren da.
Vektorbasiert, Darling.
Vektor,
ja,
ja ist gut, DNA-Vektor, ja.
Tatsächlich, wenn es ein herkömmlicher Impfstoff wäre, davon gibt es ja einige in der Produktion, die Chinesen haben ja auch sowas gemacht, muss man davon ausgehen, dass die Nebenwirkungen, würde ich davon ausgehen, dass die Nebenwirkungen deutlich geringer sind,
ja.
Aber der Nutzen wird genauso wenig da sein, weil der Nutzen einfach nicht da sein kann. Also im besten, also wenn man tatsächlich eine Impfung wählen sollte, ja. Dann sind die klassischen Impfstoffe sicherlich die bessere Wahl.
Im Übrigen, diese genbasierten Impfstoffe, die führen dazu, dass das gesamte Immunsystem erwacht, weil auf der einen Seite sind es die Antikörper, die gebildet werden, auf der anderen Seite sind es die Killer-Lymphozyten, die mobilisiert und aufgepeitscht werden. Die Killer-Lymphozyten werden nicht so sehr aufgepeitscht durch die normalen, konventionellen Impfstoffe. Und dann ist es so, dass wenn das ganze Immunsystem in Rage gerät, wenn das ein echtes Coronavirus, braucht gar kein neues zu sein, kann auch ein altes sein, in die Lunge kommt und sich vermehrt. Das Immunsystem, das ist wie ein Orchester und das spielt unter der Leitung von jemandem, den ich nicht kenne. Ich bin ja Buddhist. Aber dieses Spiel ist von der Natur regiert und das ist wunderbar. Kommt ein Virus rein, das nicht so gefährlich ist, so reagiert das Immunsystem genau richtig. Dann spielt nicht mit Trompeten, sondern mit der Geige oder Cello. Okay. Wenn aber der Mensch, Frau Merkel oder eure Schweizer Politiker und Experten, hingehen und sagen, wir wollen diesen Dirigenten ersetzen und wir peitschen euer Immunsystem erstmal auf, sodass wenn ein Virus reinkommt, das eigentlich ist gar nicht benötigt, da kommt ihr raus mit Trompeten und Trommel und überhaupt, dann wird Schaden angesetzt. Das nennt man Überreaktion des Immunsystems, Überreagierendes. Spielt zu laut. Und das richtet Schaden an. Deswegen werden die Verläufe von echten Infektionen bei Geimpften schwerer sein. Das ist die Voraussage und das findet jetzt auch statt. Und gerade die genbasierten Impfstoffe sind extrem gefährlich, weil ihr habt alle Komponenten des Orchesters. Auch die Geigen können nicht mehr Piano spielen.
Nächste Frage, Ivo Schuling, mein Name. Ich bin froh, dass ich die Frage stellen darf an zwei Top-Medici. Luther, ich stelle eine Frage an zwei Top-Mediziner. Können Sie mir einen Unterschied zeigen, wieso wird eine Probe immer aus der Nase genommen und so wenig aus dem Rachenraum? Was ist dann medizinisch der Unterschied?
Was der Unterschied ist?
Ja. Warum ist es 99% aus der Nase? Warum diese Umweg? Diese gefährliche Umweg?
Nein, Entschuldigung. Das Virus kommt durch Nase und Mund rein und landet als erstes in den Zellen der Nase oben und des Rachenraums. Und da vermehrt sich das Virus am Anfang. Viele Tage. Und deswegen ist es da und da am konzentriertesten. Da ist die Viruslast am höchsten. Die Viruslast, ob man das aus dem Rachen nimmt oder aus der Nase, ist egal. Es ist egal, aber man muss hinten sein, nicht vorne. Und dieses in Nase bohren, das ist so alles verbrecherisch, oder? Das ist sowas von irrsinnig. Es ist ein Irrsinn. Ja? Und es ist auch völlig unnötig, wie gesagt, man darf doch nicht hingehen und gesunde Menschen jetzt testen, da man weiß, dass wenn ein Mensch gesund ist und der Test positiv ist, ist der Test garantiert falsch positiv. Der CT-Wert ist zu hoch. Ja? Man muss mit diesen Testungen von Gesunden aufhören. So, das wäre ein ein Referendum in der Schweiz wert.
Noch ein letzter Nachsatz vielleicht dazu. Diese Idee, Gesunde testen zu müssen, damit sie nachweisen, dass sie nicht wirklich krank sind, kommt ja von der Idee, dass asymptomatische Menschen angeblich das Virus weitertragen und andere gefährden können. Die Religion ist längst widerlegt mit Fakten. Aber es hat natürlich alles religiöse Züge inzwischen angenommen.
Ja.
Mein Name ist Ute Hülsmann. Ich habe eine Frage. Wie ist das mit der Versorgung? Die Versorgung mit Blutprodukten. Wenn jetzt die Geimpften Blutspenden gehen, gibt es überhaupt noch sichere Blutprodukte?
Moment, was ist sicher?
Okay, ja, aber ich meine, wenn ich jetzt Blutprodukte erhalte im Krankenhaus, sind da möglicherweise Spike-Proteine drin, wenn die Leute geimpft worden sind? Kann man Blutprodukte, muss man die generell jetzt ablehnen, wenn Geimpfte die spenden? Ich finde das problematisch.
Es ist sehr problematisch, weil die Blutspendedienste sich weigern, bekannt zu geben oder zu dokumentieren, ob ein Spender geimpft wurde oder nicht. Und sie geben die Blutkonserven nach einem Tag frei. Das ist in Deutschland der Fall, bei euch bestimmt auch. Und natürlich, wenn ich mich heute impfe lassen und morgen Blut spende, ist mein Blut voll von Spikes und Impfstoff. Die Impfung geht weiter. In der Schweiz?
Das ist vernünftig.
2 Wochen ist gut.
Ich meine, wir haben gerade einen Aufruf in Deutschland gesehen vom Roten Kreuz, dass man einen Tag nach der Impfung spenden kann.
Ja, einen Tag. Es wird dazu aufgerufen, weil es so Blödsinn sei, dass irgendwas drin sein kann. Es ist Wahnsinn.
Ich habe eine Anschlussfrage an die Ansteckung durch Asymptomatische. Da gibt es ja diese verrückte Geschichte dieser chinesischen Mitarbeiterin eines deutschen Autozulieferers, die im Januar nach Bayern kam, nicht? Und das wurde dann genau untersucht und in der Studie heißt es, sie hätte als asymptomatische das Virus verbreitet, probably 4 to 5, vielleicht auch 4 oder 5. Hinterher hat sich herausgestellt, die Frau hatte schon vorher Symptome und Paracetamol genommen und die Symptome waren dann weg, also die war krank, nicht? Und auf der Basis dieses einzigen Falles wurde die Studie dann, glaube ich, im Lancet veröffentlicht.
Nein, New England Journal, noch schlimmer.
Ah, okay. Und ich bin einfach erschüttert, dass diese Evidenz wahrscheinlich durch 4 oder 5 übertragen, dass die Übertragungsmöglichkeit durch 4 oder 5 weitere Fälle möglicherweise bewiesen sei, das hat mich einfach erschüttert und ich wollte euch einfach mal fragen, warum dringen solche wissenschaftlichen Erkenntnisse oder gegenteilige wissenschaftliche Erkenntnisse nicht besser durch in der wissenschaftlichen Community? Ist da unglaublich.
Weil die wissenschaftliche Community korrupt ist.
Okay. Danke für die kurze Antwort. Wir haben hier eine weitere Frage.
Mein Name ist Angela Baumann. Ich danke euch vielmals, dass ihr gekommen seid. Also erstens wollte ich mal sagen, die Moderna-Impfung ist nicht magnetisch, weil mein Bruder hat sich nach der zweiten Impfung, hat mein Patenkind, also seine Tochter auf meinen Hinweis hin ihn geprüft, ob es magnetisch ist und es war nicht magnetisch. Das ist mal für die Moderna so. Und letzte Woche haben wir Besuch bekommen aus Barcelona. Ein Ehepaar ist uns besuchen gekommen für einen Tag und die erste Reaktion war, wir sind zweifach geimpft auf dem Flughafen. Und dann haben wir nichts darüber gesprochen, weil wir ja gegen das sind. Und beim Nachtessen hat sie dann gesagt, ja, beim Impfzentrum haben sie vorsichtshalber schon mal gewarnt, dass wenn die nächste Grippenwelle kommt und viele Leute krank werden würden, dass wir Impfgegner, also dass die Impfgegner dann behaupten würden, es sei wegen der Impfung. Aber sie können versichert sein, es stimmt nicht. Also sie warnen sie schon mal vor, weil die Impfgegner dann ganz großes Geschütz auffahren und das stimmt ganz sicher nicht.
Wollt ihr was sagen dazu?
Ja, es ist so schwierig. Ich kenne so eine Schlagzeile, da sitzt so ein Patient auch im Intensivbett und wurde interviewt, weil er nach der Impfung, ich weiß nicht, ob es echt war, angeblich war es echt, 5 Herzinfarkte erlitten hat nach der Zweitimpfung. Und dann würde man ja vielleicht denken, okay, der warnt jetzt vielleicht die anderen. Was er denn sagt ist, ich bin so dankbar, dass ich diese Impfung erhalten habe, weil wenn ich mir jetzt ausmal, diese Herzinfarkte waren schon schlimm, aber wenn ich erst Covid bekommen hätte, nicht auszudenken, wie schlimm das wohl sein muss. Das ist jetzt ein Extremfall, aber solche ähnlichen Fälle haben wir auch im Bekanntenkreis, wo man sieht, wie die Menschen einfach durch diese Medien wirklich Gehirn gewaschen sind. Ne? Das ist Mind Control. Die denken wirklich, das gab auch mal tatsächlich eine Umfrage, wie schlimm schätzen sie Covid-19 ein? Und man sah dann, dass gerade die 20- bis 50-Jährigen das viel zu gefährlich eingeschätzt haben. Die dachten im Prinzip, jeder Zweite muss sterben. Und das ist durch die Medien aber so transportiert worden und durch die Politiker, dass die dann auch wieder glauben, wenn ihnen gesagt wird, die Impfung schützt sie und wenn sie dann krank werden, hat das nichts mit der Impfung zu tun, das glauben die sehr bereitwillig. Da ist dann auch eine psychische Schranke davor, eine psychologische Schranke. Und insofern ist das natürlich ein bisschen auch das Problem, ob man diese Menschen erreicht, ob sie nachher wirklich merken, wenn sie im nächsten Herbst wirklich krank werden, ob sie zulassen, diesen Gedanken zulassen, oh Gott, ich habe mich vielleicht falsch entschieden, vielleicht hatten die anderen doch recht. Das ist natürlich eine schwierige psychologische Barriere dazwischen. Insofern muss man wirklich gucken, was im Herbst passiert. Das bleibt auf jeden Fall sehr spannend.
Mein Name ist Richard. Ich bin ein bisschen durcheinander, weil ich frage mich, man redet jetzt von 1,5 Jahren vom Virus und dann gibt es einen Dr. Stefan Lanka, der eine hohe Summe ausgesetzt hat, und die bis jetzt hochgerast ist auf 1,2 Millionen Euro, wenn ihm jemand den Virus nachweisen kann. Und bis jetzt hat keiner das kassiert. Wie kommt es? Ich bin kein Virologe und kein Arzt, also ich kann jetzt fachmännisch da nicht mitreden, aber das verdutzt mich. Das kommt mir ein bisschen spanisch vor. Spanisch im Form von spanischer Grippe und dass da mehr Leute an der spanischen Grippe gestorben sind wie im Ersten Weltkrieg. Danke.
Diese Diskussion ist unheimlich müßig und sehr zeitintensiv und wir haben es versucht mal zu führen und haben dann festgestellt, dass wir unsere Zeit doch sinnvoller einsetzen können, indem wir über andere Sachen aufklären. Denn da mag jeder seine eigene Vorstellung haben. Wir haben unsere schulmedizinische Vorstellung und die Ideen, die hinter dieser Theorie stehen von Herrn Lanker und Leuten, die das unterstützen, sind unter anderem, dass die Kochschen Postulate nicht erfüllt sind oder dass das Tiermodell nicht da ist. Dazu muss man sagen, dass es zu Zeiten von Herrn Koch die Viren noch gar nicht entdeckt waren. Die waren erst 30 Jahre später ungefähr beschrieben. Und die Viren unterscheiden sich halt von dem, was Herr Koch gesehen hat mit seinen Bakterien und den krankheitserregenden Tuberkulosen, was auch immer alles erforscht hat und auch sehr gut erforscht hat, kann man nicht einfach das eine auf das andere übertragen. Und es ist tatsächlich so, dass Viren zum Teil wirklich die Menschen krank machen und dass es für einige Viren keine Tiermodelle gibt. Das heißt aber nicht, dass diese Viren nicht unbedingt krankheitserregend sind. Dann wurden ja auch verschiedene Versuche gemacht, da hat man dann irgendwie was anderes genommen, einmal die Viren genommen und irgendwas anderes genommen und das auf die Zellen, auf Zellen getan und hat gesehen, oh, beides Mal geht's kaputt, das bedeutet, die Viren sind gar nicht schuld, denn irgendwas anderes kann die Zellen auch kaputt machen. So funktioniert aber keine Forschung. Ich meine, wenn ich sage, ich nehme Salz und nehme Zucker und sage, die sehen ähnlich aus, oder ich nehme einmal Zucker und nehme einmal Süßstoff und sage, der Süßstoff schmeckt auch süß, also ist der Zucker nicht für die Süße verantwortlich. Der Süßstoff schmeckt ja auch süß. Das beweist ja, dass der Zucker nicht verantwortlich sein kann für die Süße. Das funktioniert nicht. Das sind Sachen, mit denen wir tatsächlich, die haben wir abgehakt, solche Diskussionen tatsächlich.
Ja, ein Teil, ein Punkt von Herrn Lanker ist, das Virus ist nicht isoliert, ist nicht da, war nie da. Und in gewisser Weise hat er recht, das ursprüngliche Virus aus Wuhan ist nie isoliert worden, konnte auch nicht isoliert werden, denn ich glaube, es ist fast Allgemeinwissen, dass dieses Virus aus dem Labor kam. Es kam aus dem Labor. Warum es dann unter die Menschheit geraten ist und wie, weiß niemand. Vielleicht ist es auch gut so. Aber das Virus wurde nicht ursprünglich von einem oder aus einem Patienten isoliert. Dieses Isolat hat es nie gegeben. Und deswegen hat er insofern recht, das ursprüngliche Virus existierte nie wirklich als Virus bei einem Patienten. Aber Tatsache ist, dass Varianten von diesem Virus dann sich ausgebreitet haben. Ja, und diese Varianten von SARS-CoV-2, die sind durchaus isoliert worden von Patienten. Sie sind natürlich nicht die ursprünglichen. Aber die kann man zum Teil auch kaufen, ja, also für 2.000 Euro.
5.000 schätze
ich. 5 jetzt, die haben den Preis erhöht. Ja, es war, also ich guckte vor 6 Monaten, ich konnte mal noch für 2.000. Und es sind mehrere solche Stämme, die man kaufen kann. Und von denen, die kann man in Zellkultur vermehren lassen. Die kann man auch mit Neutralisationstest gegen Antikörper, kann man alles nachkochen. Man kann sie sehen im Elektronenmikroskop und es gibt herausragende Aufnahmen dieser Viren. Also insofern haben wir gesagt, wir werden nicht einsteigen in dieses Thema. Ja. Gut. Sorry. Der Opa ist nicht mehr da, aber die Enkel.
Liebe Freunde, ich freue mich, dass ich euch ein bewährtes Heilmittel aus dem Alpenraum überreichen kann, für das es zahlreiche Patientenberichte gibt, vermutlich seit Tausenden von Jahren. Vielleicht nicht so viele Studien, aber damit könnt ihr jetzt dann vielleicht arbeiten.